Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext ist zugleich der Lesungstext, den wir schon gehört haben. Ich lese ihn aber nochmal vor. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Die Predigt hat zwei Teile. Erstens die Bedeutung der Taufe bei Jesus. Zweiter Teil die Bedeutung der Taufe bei uns. Warum musste Jesus getauft werden? Warum wollte er das? Da stolpert man immer wieder drüber. Ich auch. Wieso? Das war doch die Taufe des Johannes. Das war doch die Vorbereitung. Also Johannes sagte: Nach mir kommt einer, der stärker ist. Ich bin nur der Wegbereiter. Kehrt um. Das war die Umkehrtaufe zur Vergebung eurer Sünden. Bereitet euch vor, der Messias kommt, der Richter. Und dann ist es gut, wenn ihr euch taufen lasst. Ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit, Reset, bei Null anzufangen. All eure Sünden werden vergeben. Bekennt das und euch wird vergeben. Das ist eine gute Sache. So bereitet ihr euch vor auf das Ankommen des Messias. Also Taufe zur Vergebung der Sünden, weil der Messias kommt, als Vorbereitung. Jetzt kommt Jesus an und will getauft werden von Johannes. Und Johannes reagiert völlig richtig. Hey, Moment, da stimmt was nicht, Jesus. Also wenn hier einer getauft werden muss von uns beiden, dann bist nicht du es, sondern ich. Und Johannes hat ja völlig recht. Doch nicht Jesus, er ist doch der Messias. Er ist doch der ohne Sünde. Und Jesus sagt: Lass es so geschehen, damit alle Gerechtigkeit erfüllt wird. Darauf gehe ich später noch ein. Aber dann kommt etwas Interessantes. Er lässt sich taufen, kommt aus dem Wasser. Der Geist Gottes kommt in Form einer Taube auf ihn herab. Und eine Stimme kommt aus dem Himmel. Der Himmel tut sich auf irgendwie. Und die hören eine Stimme: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. In der Theologie gab es manchmal Leute, die sagten: Ja, das ist doch wahrscheinlich, hier wird er zu Gottes Sohn, weil er hier den Heiligen Geist bekommt. Nein, Quatsch. Alle Evangelisten bezeugen, dass Jesus schon immer da war, dass er Gottes Sohn von Anbeginn schon vor aller Zeit war. Hier wird er aber nochmal ausgerüstet für seinen Auftrag durch den Heiligen Geist. Und was hier so interessant ist, dieser Vers: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Als die Leute das hörten, hörten die Schriftgelehrten gleich zwei Bibelstellen gleichzeitig. Einmal Psalm 2, Vers 7 und dann Jesaja 42, 1. Und da kam etwas zusammen, was sie noch nicht wussten. Da spricht Gott auf einmal und zwei Bibelverse kommen zusammen. Denn in Psalm 2, Vers 7 heißt es: Mein Sohn. Und in Jesaja 42, 1 ist das der Anfang des eins der Gottesknechtslieder. Der Gottesknecht, der kommen wird: Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinaustragen. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wir kennen alle diese Stelle. Und die wird jetzt verbunden, der Knecht, mein Sohn. Mein Sohn bist du. Psalm 2, Vers 7. Hier werden auf einmal Dinge miteinander verbunden. Und dadurch, dass der Heilige Geist auf ihn herabkommt, ist das eine ganz wichtige Stelle, wo hier die Trinität Gottes zum Ausdruck kommt. Hier schon an dieser Stelle. Mein Sohn ist der Gottesknecht, der Heilige Geist kommt und der Vater spricht zu ihm. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Hier haben wir die Trinität schon. Und er ist eben anders als der Messias, mit dem das Weltgericht kommt, anders als die Leute sich das vorgestellt haben, auch anders als Johannes sich das vorgestellt hat. Denn er dachte, jetzt kommt der Richter. Ich habe meine Leute vorbereitet in der Taufe, jetzt kommt der Richter, jetzt ist Ende der Zeit dann angebrochen. Aber dieser Richter, dieser Messias, ist einer, der das geknickte Rohr nicht abbricht. Der Gerechtigkeit hinausbringt zu den Völkern sogar. Was heißt da Gerechtigkeit? Gerecht, immer in dem Sinne von den Juden verstanden, ich muss mich an die Gebote halten, denn stehe ich in einem rechten Verhältnis zu Gott und er wird mich anerkennen. Was heißt, er wird das Recht hinausbringen? Wie schafft Gott seine Gerechtigkeit? Offen. Zu der Zeit. Johannes konnte es noch nicht wissen und alle Leute konnten es auch nicht wissen. Wir haben hier einmal das Bekenntnis Gottes zu Jesus und auf der anderen Seite das Bekenntnis, ja, wozu bekennt Jesus sich? In der Taufe, in der normalen Taufe ist es ja so, dass man sich zu Gott bekennt und Gott bekennt sich zu einem. Hier bekennt sich Gott zu Jesus und Jesus bekennt sich zu den Menschen. Das ist anders hier in dieser Taufe. Er verbindet sich mit den Menschen. Ich bin einer von euch. Ich mache auch diese Taufe mit, obwohl ich sie eigentlich gar nicht nötig habe. Warum? Damit die Gerechtigkeit Gottes erfüllt wird. Was heißt denn hier Gerechtigkeit? Jesus, du brauchst das doch gar nicht. Du bist ohne Sünden. Warum du taufen? Warum lässt du dich taufen? Vielleicht schauen wir mal ans Ende. Wie war das am Kreuz? Jesus wird gekreuzigt. Und mitnichten hat er das verdient. Er wird zur Sünde. Was sagt noch der Schächer neben ihm, als da dieser Disput war? Steige doch vom Kreuz herab, wenn du Christus bist und helfe uns auch. Und er sagt, hey, wie kannst du so reden? Wir hängen hier zurecht, aber der in der Mitte hat nichts Unrechtes getan. Aber hier wird die Gerechtigkeit erfüllt. Das heißt, hier hängt Jesus eigentlich nach menschlichem Ermessen zu Unrecht. Er hat es nicht verdient, was die Juden ja dachten. Der hängt da zurecht. Ne? Hochstapler macht sich selbst zu Gottes Sohn, der wird verurteilt und jetzt stirbt er und dann ist er auferstanden und alles hat sich gedreht. Das Verständnis von Gerechtigkeit hat sich verdreht. Da macht einer etwas stellvertretend für uns. Gott nimmt alles auf sich und schafft dadurch eine Gerechtigkeit, die nicht mehr von uns kommt, durch unsere Taten, sondern Gott macht uns gerecht, stellt uns ins rechte Licht, vergibt uns unsere Schuld, die wir selber nicht erledigt kriegen. Das wissen wir, dass Jesus nicht für seine Schuld, sondern für die Schuld der Menschen gestorben ist. Jetzt kommen wir zurück zur Taufe. Hier soll auch Gerechtigkeit erfüllt werden. Heißt das vielleicht, dass Jesus sich auch stellvertretend hat taufen lassen in diese Bußtaufe? Ich glaube ja. Nur das konnte noch keiner verstehen. Auch am Kreuz haben sie es ja nicht sofort verstanden. Erst nach der Auferstehung. Er hat unsere Sünde getragen. Und jetzt im Nachhinein kann man auch verstehen, dass in der Taufe das nicht für ihn war, sondern eigentlich auch stellvertretend. Er macht sich zu einem von uns. Er wird ganz Mensch. Er ist eben nicht der Messias, der im Palast geboren wird, der eine Extrawurst kriegt. Die kriegen wir nächsten Sonntag. Sondern er ist einer von uns, auf der gleichen Stufe. Das war die Bedeutung der Taufe bei Jesus. Aber wie ist es nun bei uns? Was bedeutet die Taufe bei uns? Wer glaubet und getauft ist, der wird selig werden. So heißt es im Markus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 16. Wer aber nicht glaubet, wer nicht glaubt, für den macht es auch nicht, nein, sondern der wird verdammt werden. Es kommt auf den Glauben an. Glaube ohne Taufe, ohne Glaube nützt mir nichts. Wir sind nicht in einer magischen Religion, wo man etwas macht und automatisch passiert etwas. Und das ist das Besondere der Reformation, dass Luther alles an den Glauben gebunden hat. Das Abendmahl, die Taufe, alles. Die Erlösung, alles. Immer wieder der Glaube. Der Glaube aktiviert die Dinge sozusagen, die Gott uns schenkt. Bei der Erwachsenentaufe, und das war die erste Taufe, da war das natürlich genau in dieser Reihenfolge. Leute kamen zum Glauben, folgten Jesus nach, wurden froh und dann ließen sie sich taufen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und oft war dann eben auch der spürbare Empfang des Heiligen Geistes damit verbunden. Das war ein Zeichen, eine Entscheidung, ich will zu Gott gehören und gleichzeitig diese Gewissheit, ich bin bei Gott auch ein geliebter Sohn. Denn der Heilige Geist gibt uns die Fähigkeit, ja zu sagen, aber lieber Vater. Der bringt uns in diese Vertrautheit zum Vater, der Heilige Geist. Das dürfen wir erleben. Und das war ein öffentliches Bekenntnis und das musste man sich dreimal überlegen in der damaligen Zeit, denn oft war Verfolgung daran geknüpft. Das wollte die Umgebung nicht. Und das ist heute nicht viel anders in den meisten Ländern dieser Welt. Aber wie ist es nun bei uns in der Tradition der Kindertaufe? Da werden Kinder getauft und die können auch gar nicht groß was sagen. Die Eltern können vielleicht stellvertretend sagen, ja, wir wollen dann ja auch unser Kind im christlichen Glauben erziehen. Und selbst das ist heutzutage ein großes Problem, weil viele Eltern oft gar nicht mehr wissen, was ist denn eigentlich christlicher Glaube? Ich versuche das in einem Taufgespräch deutlich zu machen, aber wird das Frucht bringen? Kann man jemanden zum Glauben erziehen? Und gerade die Kinder, die vielleicht ganz viel mitbekommen haben, gehen trotzdem einen anderen Weg. Wir haben keine Verfügung. Wir können jemanden einladen, wir können jemanden mit hineinnehmen in den Kindergottesdienst, auf Freizeiten, aber wir können es nicht machen, dass jemand glaubt. Das kann eben nicht antrainiert und anerzogen werden. Wir können sagen, hier, ich kann es bezeugen, was das in meinem Leben bedeutet, aber was du draus machst, da muss ich dich freigeben. Das gebietet die Liebe. Aber wie ist es nun mit der Kindertaufe? Was passiert da? Was ist da? Nach lutherischer Lehre ist da schon alles drin, aber noch nicht aktiviert. man könnte sich das vielleicht so vorstellen wie ein Geldschrank. Du kriegst am Anfang einen Riesengeldschrank und da ist ganz viel Geld drin. Aber du kommst da nicht ran. Der gehört zwar dir, aber du hast noch nicht so viel davon. Du musst auch den Code eingeben, den Nummerncode. Dann kannst du ihn aufmachen und dann merkst du, ich kann es empfangen und bin reich beschenkt. Und dieser Nummerncode ist der Glaube. So ist oft die Vorstellung dann in der lutherischen Tradition. Ja, nein, es ist eine vollgültige Taufe, die Kindertaufe. Aber entscheidend ist, was du daraus machst, was sie dir bedeutet. Aber wann kommt es denn jetzt zu der Erfahrung mit dem Heiligen Geist? Etwa schon in der Kindertaufe, wenn ich sage im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und jetzt ist alles automatisch da und die Realität zeigt oft was anderes. Wie viele Menschen sind getauft und haben überhaupt keinen Zugang zum Glauben und sind dem Glauben ganz fern? An diese Stelle kommt dann eigentlich die Konfirmation, dass Kinder unterrichtet werden, wir haben ja Konfirmanden hier, und sagen, okay, jetzt weiß ich Bescheid. Und jetzt kann ich mich nochmal entscheiden. Aber ist die Entscheidung jetzt so ganz wirklich aus dem Glauben bedingt? Oder ist es mehr so, meine Eltern freuen sich, ich kriege Geschenke, es machen alle so, meine Geschwister auch. Und ja, ist da schon Empfang des Heiligen Geistes? Mal mehr, mal weniger? Schwierige Frage. Auf alle Fälle ist es so wichtig, dass jemand eine Entscheidung trifft, die er ernst meint. Es geht nicht um eine religiöse Vorerfahrung. Ich muss so viel schon gespürt haben und dann kann ich mich entscheiden. Sondern ist, so wie Gott zu mir und zu dir Ja sagt, so darf ich einfach zu Gott Ja sagen. Und ich darf einfach sagen, ich will das. Ich habe verstanden, vielleicht mit meinem Kopf, Gott ist gut. Ich habe vielleicht verstanden, nur mit meinem Kopf, Jesus vergibt mir all meine Sünden. Das ist die beste Nachricht, die es überhaupt gibt. Das will ich. Ich will diesen Gott kennenlernen und mit ihm leben. Und das zusammengenommen wird am besten ausgedrückt und kommt auf den Punkt in der Lebensübergabe. Denn das ist Glauben komplett. Sonst bin ich immer in dieser Phase, glaube ich auch genug? Bin ich christlich genug? Heute war ich schon wieder nicht in der Kirche. Und da war ich schon wieder böse zu meinem Nachbarn. Bin ich gläubig genug? Und der Glaube kommt so in so ein Leistungsspektrum. Und ich bin eigentlich wieder im Alten Testament, wo ich eigentlich in so einer Gesetzlichkeit drin bin. Aber wenn ich sage, Herr, ich möchte, dass du komplett Kontrolle über mein Leben übernimmst. Ich gebe dir mein Leben ganz. Ich möchte, dass du der Hirte, der Herr in meinem Leben bist. Dann ist das einmal ausgesprochen, die 100%. Und dann brauche ich nicht mehr in diesem Stress leben. Und wenn mir was nicht gelingt und wenn es mal hierhin oder dahin geht und sage ich, Herr, ich bin oft untreu, aber du bist treu. So steht es in der Bibel. Danke dafür. Gott hat sein Ja gegeben und ich habe mein Ja gegeben und das ist das Wichtigste. Gott schaut auf unsere Entscheidung. Und dass ich glauben kann und dass er mich verändert, dass der Heilige Geist kommt und ich sogar später irgendwann sagen kann, Papa, zu Gott dem Vater, aber lieber Vater, dass eine Vertrautheit entsteht im Lobpreis, im Gebet, durch Erfahrungen, die ich auf Freizeiten in der Gemeinde, im Gottesdienst mache. Das kommt dann alles irgendwie, so wie ich weiter offen bin und zu meiner Entscheidung auch stehe. Ich kann sie auch abbrechen und sagen, nein, ich möchte nicht mehr. Das respektiert Gott auch. Aber ich darf mich letztendlich dem Heiligen Geist aussetzen. Und so wie bei Jesus, da ging auf einmal der Himmel auf. Und auf einmal kam da eine Stimme. eine persönliche Ansprache. Und das ist das, was wir erleben. Und das ist das, was Menschen erleben, egal wann sie getauft wurden. Und das ist so wichtig, dass der Heilige Geist, dass wir merken, dass er uns mitnimmt, dass er uns verändert. Zusammenfassung. Erstens lehrt uns die Taufe Jesu hier, wie Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammenkommen. Ein Hinweis auf die Trinität. Wenn uns einer mal fragt, weil das Wort Trinität ja nur nicht in der Bibel steht. Und zweitens ist es ein Bild für unsere Taufe. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Gott bekennt sich zu uns und wir dürfen uns zu ihm bekennen. Wir werden dann den Heiligen Geist empfangen. Wie stark und wann und das ist sehr individuell. Aber wir dürfen darauf vertrauen und uns danach ausstrecken. Und dürfen erleben, dass er uns in eine Intimität zu Gott führt. Aber lieber Vater. Und dass der Heilige Geist uns führt durchs Leben. Jesus hat er anschließend erstmal in die Wüste geführt. Vielleicht nicht so eine schöne Erfahrung. Mancher hat vielleicht auch erlebt, dass Gott ihn in die Wüste führt. Aber manchmal sind das auch die Zeiten, die ich am intensivsten und am nächsten spüre, wo Gott da ist. Und die Kindertaufe wird letztendlich durch die Entscheidung und die Lebensübergabe aktiviert. Amen. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass du dich mit uns verbindest. Danke, dass du die Gerechtigkeit geschaffen hast, die wir nicht haben. Du hast dich taufen lassen. Du bist am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Herr, und dir hat sich der Himmel geöffnet. Und das bitten wir dich auch, dass sich der Himmel über uns öffnet. Und dass wir offen sind für dein Wirken des Heiligen Geistes. Heiliger Geist, dass du weiter an uns arbeitest, uns veränderst, dass wir dich spüren und dass du uns ja zum Herzen des Vaters bringst. Danke, dass alles Wesentliche und alle Veränderung von dir kommt, aber dass wir uns dafür öffnen dürfen. Schenk uns den Mut dazu, Herr. Und danke, dass du zu uns Ja gesagt hast. Amen. Einige Dinge noch bekannt zu geben. Die Gemeindespende vom letzten Sonntag betrug 132 Euro und die landeskirchliche Kollekte betrug 160 Euro. Vielen Dank. Die Kirchenkreiskollekte, die wir gleich einsammeln, ist bestimmt für Beratungsstellen unseres Kirchenkreises.